Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Format Ausgetauscht. Ausgetauscht mit meinem Sparringspartner Luc Smyers. Heute geht es um ein Thema, bei dem er sich wirklich auch wieder sehr, 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 sehr gut auskennt. Und zwar über das Thema Kunden gewinnen mit LinkedIn für Berater, Coaches und Dienstleister. So, und jetzt bleib dran. Es geht nämlich gleich los. Und wenn du uns sehen möchtest, dann schau einfach nach dieser Episode auf meinem YouTube-Kanal. Bleib dran. Hallo, ich bin Sabine Votteler und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meist zähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest, sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Kunden gewinnen als Berater, Coach oder Dienstleister und zwar über LinkedIn. Das ist unser heutiges Thema. Hallo Luc, ich begrüße dich ganz herzlich mal wieder in einer Podcast-Episode von mir. Herzlich willkommen.
Hallo Sabine, schön, dass ich wieder da bin.
Ja, heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, von dem ich weiß, dass du das beherrschst wie fast kein anderer. Zumindest keiner, der damit nicht speziell sein Geld verdient, sondern du bist ja als Berater unterwegs und ich weiß, dass du schon sehr lange und auch sehr erfolgreich LinkedIn nutzt. Und deshalb möchte ich dich heute mal dazu interviewen, weil ich auch weiß, dass viele, gerade diejenigen, die anfangen, aber nicht nur, ich glaube, du hast auch mit vielen Leuten zu tun, die schon länger im Beratungsgeschäft unterwegs sind und trotzdem die Möglichkeiten und die Chancen, die LinkedIn bietet, noch nicht so richtig zu nutzen, wissen. So, und deshalb möchte ich gerne von dir heute im Prinzip einfach nur einen Erfahrungsbericht, wie du mit diesem Thema bisher umgegangen bist.
Ja, okay, leg los.
Gut, dann starte ich mit meiner ersten Frage, die da heißt, ja, ganz allgemein, ganz global galaktisch, wie lange beschäftigst du dich denn eigentlich schon mit LinkedIn?
Mhm. Ja, eigentlich schon von Anfang an, wenn ich mich gut erinnere, wurde LinkedIn gegründet in 2002 oder so.
Ich habe recherchiert, ja.
Ja, und seitdem, also
echt?
Aber natürlich damals war das eine ganz andere Geschichte. Ich würde mal sagen, bei mir in Intensität und Nutzung, geschäftliche Nutzung oder Benutzung, Entschuldigung, gibt es eine Vor- und Nach-Corona-Zeit. Und vor Corona bei mir war wie vom Anfang an eigentlich Netzwerke aufbauen, Kontakte aufbauen, wo ich dann auch aktiv Kontakte verknüpft habe. Und ich werde nachher erklären, dass ich das heutzutage nicht mehr mache. Aber das war eigentlich ja Netzwerken. Ich habe immer sehr gerne genetzwerkt oder wie sagt man das? Und das war so bis Corona eigentlich. Und nach Corona habe ich dann eine Änderung durchgeführt, habe ich angefangen, LinkedIn mehr zu benutzen als Content-Plattform.
Mhm. So. Okay. Jetzt ist ja zwischen 2002 und 2020, wo das mit Corona losging, eine ziemlich große Zeitspanne. Was hast du denn in der Zeit damit gemacht? Denn ich weiß, du warst ja auch schon vor Corona mit deinem ersten Business selbstständig und davor, also in 2002, folgende Jahre, warst du noch angestellt. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären? Weil wir haben auch Zuhörer, die angestellt sind. Was hast du damals mit LinkedIn gemacht?
Ja, ich war, wie gesagt, immer sehr aktiv unterwegs. Das bedeutet, also in meiner Angestelltenzeit war ich in sehr viele professionelle, fachliche Netzwerke. Und ich war so wahrscheinlich ein von den einzigen oder bei Konferenzen oder Meetings oder Workshops, wo ich dann war, oder Meetups, wo ich immer versucht habe über LinkedIn, und irgendwann gab es dann diesen QR-Code in LinkedIn, dann habe ich das die ganze Zeit benutzt, und das war nur das. Und in meiner Angestelltenzeit habe ich so 3.000-4.000 Leute Kontakte aufgebaut. Und wie ich dann als mit meiner Beratung gestartet bin in 2008, war das natürlich ein Top-Netzwerk, was ich damals dann benutzen konnte, um mitzuteilen, hey, ich bin jetzt als Berater oder mit einer Beratung gestartet. Mehr war es nicht, also nur mitteilen, Netzwerken, Kontakte verknüpfen in meiner Angestelltenzeit. Und das war so ein bisschen mein Springbrett oder Sprungbrett, wie sagt man das, um dann ja durchzustarten sozusagen als mit meiner Beratung in 2008.
Heißt das also, du hast LinkedIn dafür genutzt die ersten Jahre, dass du einfach nur in Anführungszeichen die Kontakte, die du im Real Life kennengelernt hast, dann auch auf LinkedIn angeschrieben hast und dich dort mit ihnen vernetzt hast? Also das heißt, dass dein Kontaktnetzwerk eigentlich aus Menschen bestand, die du auch schon mal getroffen hattest.
Ja, eigentlich kann man das so sagen, ja. Getroffen oder wo mit denen ich zusammen in Vereine war und HR oder Personalvereine und Gruppen und so weiter und so fort, ja.
Mhm, tatsächlich. Okay. Also du sagst, es war ein gutes Sprungbrett, diese Kontaktebasis. Das war natürlich bei dir, wenn ich mich recht erinnere, auch besonders passend, weil du dich ja auch mit etwas zunächst selbstständig gemacht hast, was im Bereich HR verortet war, und aus dem Bereich kamst du ja, also sprich, hattest du dort auch schon dein Netzwerk, da hat es natürlich gut gepasst. Es gibt natürlich auch Menschen, die machen sich mit was ganz anderem selbstständig und die sagen dann oft, naja, ich habe schon so ein paar Kontakte auf LinkedIn, aber so richtig was nützen werden mir die wahrscheinlich nicht.
Wie stehst du? Nee, das ist bei mir auch, ja, das ist ein sehr großer Unterschied bei mir, und das ist, das hat mit Corona zu tun, weil damals bin ich dann kurz vor Corona 2019 neu gestartet, und das war dann ganz was anderes. Da habe ich diese Änderung eigentlich gemacht, ne? Diese Wanderung sozusagen.
Du brauchst aber Zielgruppenänderung, ne? Dass du
ja, auch Zielgruppenänderung, ja. Deshalb sage ich auch immer vor und nach Corona. Vor Corona war eigentlich immer Personalbereich, Fach. Mhm. Und nach Corona habe ich dann was Neues aufgebaut, und das war eine ganz andere Zielgruppe. Deshalb habe ich auch meine, wie sagt man das, Benutzung von LinkedIn geändert. Ja.
Aber würdest du jetzt sagen, dass das alte Netzwerk dann gar nicht hilft?
Doch, das hilft. Das gibt eine gewisse Basis. Aber die Leute, die mich heutzutage folgen und liken und engagen, wie man auf Englisch sagt, die dann Fragen stellen, Kommentare schreiben und so, das ist nicht mehr das alte Netzwerk mittlerweile. Das hat sich die letzten 4 Jahre komplett, und ich würde mal sagen, 95% geändert.
Mhm. Das ist, sind zwei Dinge, finde ich, merkenswert oder bemerkenswert. Also das eine für alle da draußen, die sich denken, ach Gott, mein Netzwerk, das kannst du sozusagen in der Pfeife rauchen. Denke das nicht, weil ich die Erfahrung bei mir auch gemacht habe, und ich erfahre es auch immer wieder mit Kunden. Auch dieses alte, vermeintlich unnütze Netzwerk hilft einfach dadurch, dass es Kontakte hat. Und dadurch, dass es dich kennt, wenn vielleicht auch aus einem anderen Kontext, aber unterschätze nicht, was es ausmacht, wenn Leute dich kennen und du das Vertrauen nicht erst aufbauen musst, sondern du das Vertrauen bei denen schon genießt und die einfach sagen, naja, was immer der oder die neu anfängt, das wird mit Sicherheit ziemlich gut, weil die oder der einfach so drauf ist, weil ich einfach weiß, wie der arbeitet oder was für eine Einstellung der an so etwas herangeht oder so. Also ich erlebe das oft, dass das alte Netzwerk sehr wohl was helfen kann. Und das Zweite, was du gesagt hast, was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass wenn man es richtig anstellt und wie du es angestellt hast, wirst du uns ja gleich verraten, hoffe ich, wenn man es richtig anstellt, dass man sein Netzwerk wirklich komplett verändern kann. Also, dass man nicht sagen muss, oh Gott, brauche ich jetzt ein neues LinkedIn-Profil? Weil die ich bis jetzt da drin habe, die sind alle komplett verkehrt, ja? Und die versauen mir quasi den Schnitt, ja? Weil die werden mein neues Thema wohl kaum liken oder jetzt da sich großartig mit engagen, wie du es schön sagst, weil die das gar nicht interessiert. Das nutzt mir ja dann eher gerade nicht. Aber man kann also dieses Netzwerk wirklich, wenn man es richtig anstellt, umbauen. Und das ist doch auch eine sehr, sehr gute Nachricht.
Ja, ja, das ist, das erzähle ich öfter, man kann es umbauen. Es gibt natürlich eine gewisse Kontinuität in was ich gemacht habe, aber die Zielgruppe ist total anders. Ich hatte eine Beratung und jetzt berate ich Beratungen. Also da ist eine gewisse Kontinuität. Damals war ich Personalvorstand und habe dann Personalberatung aufgebaut. Und diese Beratungserfahrung gebe ich jetzt weiter als Berater für Berater. Also da ist eine gewisse, ich nenne es immer ein Flow, da ist ein Flow drin. Aber das Wichtige zu verstehen ist, dass es eigentlich nach Corona, wie du gesagt hast, eine total andere Zielgruppe gibt oder gab und gibt. Und da habe ich natürlich alles mehr oder weniger ändern müssen.
Okay, Luc, jetzt bleiben wir mal bei dem Thema, stopp, gehen wir noch mal ein bisschen zurück in die Anfänge, um noch mal die Leute zu berücksichtigen, die nicht selbstständig sind und uns zuhören. Was hat dir dein LinkedIn-Auftritt und die Bemühungen, dich zu vernetzen und Kontakte über LinkedIn aufzubauen, was hat dir das in deiner Angestelltenzeit gebracht, außer die Steilvorlage für dein erstes Business?
Mein Netzwerk hat, das habe ich schon öfter erzählt, mein Netzwerk hat immer sehr viel mehr Erfahrungen gebracht. Ich hatte immer sehr einfach und sehr viel Zugang zu anderen Leuten, wenn ich mal ein Problem hatte, wenn ich mal festgesteckt habe, wenn ich mal was Neues machen wollte, konnte ich über mein Netzwerk immer sehr schnell, wie man auf Englisch sagt, call to arms, also schnelle Einsatzbereitheit organisieren, um mit mehreren Leuten zu sprechen, zu überlegen. Und das war eigentlich so, wie auch LinkedIn damals mehr oder weniger war. Aber ich habe da immer sehr stark darauf fokussiert.
Okay, gut. Und was sagst du jetzt heute? Damals wie heute. Also ich kenne ja deine Geschichte. Deshalb glaube ich schon, dass auch vor Corona, als bei deinem ersten Business, dir LinkedIn gute Dienste geleistet hat, nicht nur im Sinne von, ich habe halt jetzt mehrere tausend Kontakte, auch wenn du da vielleicht noch nicht so viel Wert gelegt hast auf den Content. Meiner Erinnerung nach hast du das aber schon auch damals gemacht. Und ich meine mich zu erinnern, um jetzt die Frage, was bringt dir das fürs Geschäft oder was hat es dir fürs Geschäft gebracht, schon teilweise zu beantworten. Wenn ich mich recht erinnere, hast du auch im ersten Geschäft keine bezahlte Werbung gemacht und hast auch da schon Kunden über LinkedIn gewonnen. Ist das nicht so?
Ja, ja, stimmt. Also bezahlte Werbung über LinkedIn habe ich noch nie gemacht. Und
ja, ganz generell. Auch nicht großartig über Google oder so, oder?
Nee, nix. Gar nichts. Also rein über, was ich gemacht habe, Bekanntheit bekommen. Aber sag mal so, vor Corona, meine erste Beratung oder Beratungsgeschäft war ich eigentlich mehr so Journalist oder Event-Journalist, weil ich da fast jede Woche irgendwo bei einer Konferenz oder Meetup oder internationale Meetings und so als Sprecher eingeladen war, weil das Thema damals sehr hot war, so ein bisschen wie KI, nicht so groß, aber es hatte auch eine gewisse Hype-Faktor. Und deshalb wurde ich überall eingeladen und das habe ich immer bekannt gemacht. Ich spreche dort, ich bin da, ich habe das gemacht, ich habe da Bilder gepostet. Also ich war so mehr oder weniger Event-Journalist und das hat eigentlich auch sehr viele neue Kontakte und nicht so direkt wie heute, das werde ich nachher noch erklären, aber damals hat das auch mein Ruf in diesem Fachgebiet, mit meiner Beratung sehr stark geholfen oder verbessert oder vergrößert.
Ja. Gut, und sicherlich auch dann zusätzliche, also nehme ich jetzt mal an, zusätzliche Auftritte gebracht, weil damit
Ja,
war es ja noch sehr viel
das ging
öffentlich.
dann los, weil ich dann diejenigen, die Events organisiert haben, habe ich natürlich getaggt. Die werden natürlich auch gefolgt von anderen Event-Organisatoren und die gucken sich das dann an. Und so bin ich eigentlich sicher durch ganz Europa, aber auch außerhalb Europa um die Welt gereist, wo ich dann überall eingeladen wurde. Ja.
Ja.
Das war ein bisschen so das war the power of LinkedIn damals für mich. Ja.
Ja, genau. Da hat sich aber, denke ich, einiges getan und nicht durch Corona oder erst mit Corona, sondern das ist schon anders geworden, die Verwendung
Ja.
von LinkedIn. Und ich will auch nochmal hier ausdrücklich sagen, dass du es jetzt anders nutzt als vor Corona. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber glaube ich, hat jetzt nichts mit Corona an sich zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass dein Geschäft zufällig ab Corona neu startete. Das hat damit zu tun, dass du jetzt ein anderes Business machst, richtig?
Es ist, weil ich ein anderes Business mache, natürlich, und das war genau dann, ja, in der Corona-Zeit oder kurz vor der Corona-Zeit. Aber ich glaube, dass LinkedIn heutzutage auch, ja, ist nicht mehr nur das reine Netzwerk oder Kontaktgeschäft, so wie es damals war. Aber das kann ich dann nachher erzählen,
Meinst
was ich.
du, was mit Corona zu tun hat, auch vielleicht?
Ja, ich glaube, dass Leute angefangen haben zu schreiben, mitzuteilen, ihre Erfahrungen zu teilen, Content zu entwickeln. Das ist, glaube ich, nach Corona, das hat einen richtig großen Boost bekommen, weil natürlich plötzlich, so wie auch bei mir, diese viele Konferenzen, erstmal ein Jahr lang, vielleicht fast 2 Jahre lang, gab es nicht mehr. Also konnte man sich so auch nicht mehr etablieren im Markt und hat man natürlich dann Alternative gesucht und die Alternativen haben sie dann auch über LinkedIn sehr stark ja, verbreitet und dadurch ist eigentlich auch eine andere Art LinkedIn entstanden, finde ich persönlich.
Okay.
Und gleichzeitig gab es dann auch diese Creator, was LinkedIn, das mittlerweile, ich glaube, vor ein paar Wochen oder so hat LinkedIn angekündigt, dass sie damit aufhören. Aber das ist so ein bisschen in diesem Flow, in diesem Nach-Corona-Flow, dass das eigentlich sehr wichtig war. Plötzlich haben Leute sie dann Creator genannt und haben angefangen zu schreiben. Und ja, seitdem ist es doch anders geworden.
Okay. Ja, was würdest du sagen, wie wichtig ist es für dein jetziges Business? Und vielleicht magst du auch einfach erzählen, wie du es jetzt machst, was du jetzt.
Ja, also ich kann sehr kurz sein über was es für mein Geschäft bedeutet. Ich kenne Prozentsatz nicht 100%, aber lass mal so sagen, 90% von meinen Neukunden kommen über LinkedIn. Oder anders gesagt, folgen mich, weil ich frage immer nach, ja, woher kennst du mich? Wieso hast du mich gefunden? Diese Frage ist für mich sehr wichtig, um das zu verstehen. Und die meisten sagen dann, ja, ich folge dich schon 6 bis 8 Monaten. Das wurde von einem Kollegen weitergeleitet oder zufällig bist du in mein, weil deine Keywords auch meine Keywords sind, bist du in meinem Feed erschienen sozusagen. Und dann, ja, habe ich dich 6 bis 8 Monaten gelesen, gefolgt und jetzt brauche ich deine Hilfe. Das ist so wie man es dann sagt. Und weil sie sagen dann auch, ich frage natürlich nach, wieso, warum. Und dann sagen sie, ja, du schreibst genau das, womit wir kämpfen. Und das ist für mich immer ja, ein Highlight. Also wenn die am Montag anrufen, ist meine Woche gut. so 90% von meinem Geschäft, von meinem neuen Geschäft, sind LinkedIn-Follower. Also extrem wichtig für mich.
Ja, wow, das ist echt.
Wodurch ich dann natürlich auch, ja, LinkedIn für mich jetzt ist, weil es so wichtig ist, ist das für mich natürlich eine Priorität, ist das ein Fokus. Und das können wir dann gleich nochmal besprechen.
Also das ist ja wirklich eine Nummer, ne? 90%.
Ja.
Wie das dann abläuft, dass es eben, dass es viele gibt, die zunächst einfach mal mitlesen und vielleicht sogar nicht mal sich irgendwie bemerkbar machen. Ja, also man muss ja das nicht unbedingt, um damit erfolgreich zu sein, mit wahnsinnig vielen Likes und Kommentaren rechnen und gesegnet sein. Und das sehe ich auch oft bei Posts von anderen Leuten, dass ich denke, ah, wer da dann liked, das ist alles so ein bisschen aus derselben Bubble, aber nicht so aus der Kundenbubble. Bei Coaches und Beratern sieht man das oft, dass dann andere Coaches und Berater sich da irgendwie reagieren. Und das ist ja eigentlich, sind ja gar nicht die, die man unbedingt braucht oder haben möchte. Aber auch da ist es ja so, dass man das nicht unterschätzen darf, wie viele Leute einfach mitlesen und das monatelang tun und dann irgendwann ist der Punkt halt gekommen, wo sie im Prinzip reif sind, wo sie sagen, so jetzt aber. Und das sagt ja auch schon ganz viel aus, was, wie du es machen musst, damit es funktioniert und auch, wie es funktioniert, dieses LinkedIn und natürlich auch andere soziale Medien. Es geht um den Vertrauensaufbau und das dauert halt einfach eine Weile bis, und es braucht auch den richtigen Zeitpunkt und die Kunst ist, die Person dann in der Zwischenzeit, in all diesen Monaten, wo sie einfach noch nicht ganz so weit ist, nicht zu verlieren irgendwo, sondern wirklich immer bei der Stange zu halten, immer weiter interessiert zu halten, im Gegenteil sogar das Vertrauen noch zu vertiefen. Und das gelingt natürlich nur, wenn du genau die Themen ansprichst, die diese Person interessieren und mit denen die kämpft. Wie die dann bei dir auch sagen, es sind genau immer die Fragen, die wir uns auch stellen. Das heißt, es erfordert einfach ein super gutes Zielgruppenverständnis, was wiederum erfordert, dass meine Zielgruppe relativ klar und spitz definiert ist, damit ich halt auch immer die richtigen Themen ansprechen kann. Ne?
Ja, also man hört oft über, du musst Content schreiben, Content entwickeln und das hört sich dann so, und das ist auch, glaube ich, was Leute vielleicht was Leute Scheiße. Angst macht oder was sie dann befürchten, oh mein Gott, ich muss jetzt Content machen. Ja. Und das ist eigentlich, nach und nach habe ich gelernt, anders nachzudenken über was ich dort mache.
Ja.
Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich schreibe eigentlich kein Content. Ich teile meine Erfahrungen und so ist es wirklich. Ich teile, was ich sehe, wo ich Verbesserungsmöglichkeiten sehe. Und das sind eigentlich keine Inhalte. Das ist eine Art, ja, meine Reise, die ich mache zusammen mit meinen Kunden. Und vielleicht als Beispiel, ich habe vor 3 Wochen neue Kunden aus England, aus UK, sind dann mit mir gestartet. Die haben genau die gleiche Geschichte erzählt. Wir lesen schon fast ein Jahr war es, dein Content und wir brauchen dich. Und dann ist daraus ein Projekt entstanden, ziemlich großes Projekt eigentlich. Und das wusste ich nicht. Ich habe da mal zurückgeguckt und der Chef von dieser Beratung sind 70 Leute, also nicht so klein eigentlich. Der hat schon öfter geliked, aber nicht echt viel und auch keine Kommentare geschrieben. Aber dann habe ich entdeckt, wow, der ist schon eine Weile dabei, hat ein paar Mal was geschrieben und der hat mir erzählt, ja, das ist wirklich so, als ob du schreibst, du bist mitten in einem Projekt und ich habe das die ganze Zeit miterlebt.
Ja, ah, ja.
Und das, also wenn ein Kunde oder wenn ein Neukunde sowas erzählt, dann denke ich, okay, ich mache das Richtige, weil so will ich eigentlich, dass es ist. Und so ist es für mich auch viel einfacher. Es ist eigentlich gar nicht mechanisch. Ich habe diese viele Projekte. Ich habe jetzt schon zweimal was geschrieben aus diesem Projekt mit dieser neuen Kunden aus England, wo er dann auch geliked hat. Ich habe es ein bisschen gedreht und geschrieben, weil das war auch eigentlich eine Erfahrung von mir damals. Und er hat geschrieben, ich konnte kaum warten, dass du darüber geschrieben, dass du darüber schreiben wirst, hat er geschrieben. Als Kommentar in diesem Post.
Ja.
Und ich habe gedacht, oh je, jetzt reagiert er darauf. Aber er hat ein Smiley dazu, weil wir beide eine aus dieser Situation wieder gelernt haben und ich habe auch wieder darüber geschrieben.
Cool. Du sprichst da wirklich was Wichtiges an, weil viele sagen ja, oh mein Gott, da muss ich die ganze Zeit mir irgendwas einfallen lassen. Zu viel fällt mir gar nicht ein zu meinem Thema. Da habe ich mein Pulver schnell verschossen. Wie soll ich denn die ganze Zeit Ideen finden? Was würdest du denen raten?
Ja, ich würde denen raten, was hier neben mir liegt, ein Blocknote und alles, weil vielleicht, wenn ich 5 Minuten nachdenke, nach unserem Gespräch, habe ich vielleicht wieder eine neue Gedanke. Also es auf Englisch heißt das Cross-Pollination. Das ist eigentlich das, was du machst, sofort mitnehmen als neue Gedanken und nicht irgendwann vor einem Papier sitzen und dann ein Writer's Block bekommen, weil denken, was muss ich jetzt wieder schreiben? Das ist eigentlich eine kontinuierliche Entwicklung.
Sammlung.
Und ganz oft bekomme ich dann Kommentare oder Fragen und die nehme ich dann wieder. Das ist wieder mein nächster Post. Und dann schreibe ich auch mal was so, ja, kann ich das benutzen als Post? Ja, natürlich, sagen die Leute da. Und das ist dann wieder, hey, gestern hat ein Follower diese Frage gestellt. Natürlich haben die meisten diese Kommentare nicht mehr gesehen und dann passe ich nochmal zusammen und dann reagieren wieder an. Also es ist eigentlich, ich habe mittlerweile diese, was hier neben mir liegt, ungefähr, weil ich trage das ein, zwischen 400 und 500 Seiten. Okay, wir reden jetzt über seit 2019, wir sind 24, also 5 Jahre. Und das sind alles Bullet Points, Ideen mit einem kurzen Post. Ich mache auch mal einen Link dazu, wenn ich was gelesen habe. Und so baue ich das auf. Und für mich ist das keine extra Arbeit, das ist meine Arbeit, sage ich immer.
Was würdest du sagen, wie viel Zeit brauchst du für LinkedIn? Weil das ist ja auch so ein Thema, dass die Leute sagen, boah, ich habe dafür keine Zeit. Ja. Das erscheint mir wahnsinnig aufwendig.
Ja, also wenn Leute das zu mir sagen, dann sage ich immer, wenn Leute sagen, ich habe keine Zeit dafür, dann sage ich, du machst keine Zeit dafür. Weil so wie bei mir, und das habe ich natürlich auch aufbauen müssen, das ist nicht vom Tag 1, dass das passiert, dass Kunden kommen, neue Kunden kommen. Also es ist für mich eine sehr große Geschäftspriorität. Also investiere ich dort auch Zeit. Und das ist per Woche ungefähr ein Tag, würde ich mal sagen. Aber ich rede jetzt auch eher generell diese Erfahrungen teilen, aufschreiben, entwickeln, ausschreiben, teilen. So diese ganze Kombination ist ein bis manchmal, weil ich habe ein Newsletter jede zweite Woche und in diese zweite Woche habe ich dann ein bisschen mehr, brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Also maximal eineinhalb.
Aber da ist dann der Newsletter dabei.
Da ist mein Newsletter dabei, ja, genau. Und ich habe mittlerweile etwa 2000 Readers. Das ist und so ungefähr, ja, die Hälfte, die regelmäßig zurückkommt und das liest, was eigentlich sehr gut ist. Aber insgesamt, sag mal so, um in diese Content-Sprache zu bleiben, die ich nicht mag, aber Content-Entwicklung ein Tag bis eineinhalb Tag per Woche, weil, wie du siehst oder gehört hast, es ist mein Geschäftsmotor.
Ja, absolut. Ich meine, wenn daraus dann 90% Kunden resultieren, dann ist es sich auf jeden Fall auch wert, weil und man braucht sich da wirklich nichts vormachen, weil gerade wenn man als Solopreneur oder Soloberater oder Coach oder was auch immer unterwegs ist, vielleicht noch mit, klar, virtueller Assistenz und so weiter, das und Dienstleistung, das schon, dann ist jetzt 20% der Zeit, ein Tag der Woche, für Marketing zu verwenden. Und das ist ja dein Marketing.
Das ist mein Marketing, ja.
Wirklich genau. Angebracht, ja. Weil, wie du sagst, das ist das, wovon die Firma lebt, ja.
Ja,
genau.
Ganz sicher. Ja.
Okay.
Vielleicht noch dazu sagen, dass ich sonst, Entschuldigung.
Das sind wahrscheinlich jetzt schon ein paar Augen, weil sie sagen, was, so lange, ein ganzer Tag pro Woche. Mhm. Und ich glaube, das brauchen wir aber auch gar nicht beschönigen, weil das ist bei mir auch der Fall. Manchmal sogar mehr, weil immer ich habe ja noch meinen Podcast, meinen Blog, meinen YouTube-Kanal und. Das ist einfach zeitaufwendig, ja. Was ich aber auch beachtenswert finde, wenn du sagst, es sind jetzt etwa 2000 Leute, die deine Newsletter abonniert haben, wovon 50% aktive Leser sind, was auch wirklich super toll ist. Da darf man ja, glaube ich, oder kann man durchaus auch dazu sagen, dass das auch alles organisch gewachsen ist. Also die in der Online-Welt werden ja sehr häufig die Newsletter-Verteiler aufgebaut, was auch legitim und auf jeden Fall ein probates Mittel ist, durch diese sogenannten Lead-Magneten oder Freebies, dass man was Kostenloses anbietet, was die Leute dann halt gegen ihre E-Mail-Adresse bekommen. Und dass man halt so die Leute in den E-Mail-Verteiler holt. Aber das hast du ja so gut wie gar nicht gemacht. Bei dir kommen die einfach, weil sie dich irgendwo lesen und sagen, oh, was der macht, ist interessant, da will ich mehr davon, ja.
Genau, also Newsletter Subscriptions, wie sagt man das? Also Newsletter Leser, die kommen ein Drittel über mein LinkedIn, ein Drittel über meine Website, also Homepage, da steht es ganz groß. Und ein Drittel kommt über mein Newsletter. Also in mein Newsletter unten steht, wenn du Freunde hast oder Bekannten, die diesen Newsletter auch interessieren würden, hier kannst du klicken und dann können die das weiterleiten. Das ist so gebaut worden. Also das ist ungefähr ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. LinkedIn, Website, Newsletter.
Und wenn du jetzt über LinkedIn Newsletter Einträge bekommst, ist es ja nicht so, dass du jetzt in jedem zweiten Posting einen Link drin hast zu deinem Newsletter-Anmeldeformular. Nee. Im Gegenteil, sondern du schreibst ja, oder du führst die Leute ja auf Inhalte wiederum auf deiner Website und dort haben sie dann die Möglichkeit, sich auch, wenn ihnen das gefällt und sie häufiger oder regelmäßig lesen wollen, dass sie sich in dein Newsletter eintragen. Ne? Also das heißt, das spricht ja alles, sowohl, dass die Leute tatsächlich auf die Website gehen und sich dann direkt schon eintragen, als auch, dass dein Newsletter weitergeleitet wird, weiterempfohlen wird, wenn 30% aus dem Newsletter selbst kommen, als auch, was war die dritte Quelle?
Der Newsletter selber, also Social Media, Homepage.
Homepage, okay, ja. Also spricht alles dafür, dass deine Inhalte für die Zielgruppe sehr relevant sind und sehr Nutzen stiften und wirklich einen Mehrwert bringen und die das lesen wollen. Ja.
Also ich poste, das muss ich noch dazu sagen, ich poste jeden Donnerstag etwas über meinen neuen Newsletter. Und also weil es nur jede zweite Woche ist, die zwischenliegende Woche, wiederhole ich diesen Post von Donnerstag, wo ich dann sage, hey, ich habe neue Newsletter. Das wiederhole ich nochmal. Das wird übrigens von meiner virtuellen Assistentin gemacht. Das ist das Einzige, was ich selber nicht mache. ist einfach eine Wiederholung. Hallo, falls du es verpasst hast, hier nochmal ein Link zu mein Newsletter. Und das ist das einzige Mal in der Woche, dass ich einen Link poste am Donnerstag.
Mhm. Ja. Ja, super. Ich habe, guck mal gerade auf meine Fragenliste.
Ja, vielleicht, was ich noch sagen wollte, das erwähne ich vielleicht sehr wichtig auch für die Leute, ist, dass ich sonst mit LinkedIn nichts mache, weil ich kriege auch oft die Frage, ja, machst du dann keine Kontaktanfragen, der sogenannte Outreach? Machst du kein Outreach? Keine Anzeigen, keine Gruppen, Events? Nee, nix. Also rein Content und ich bin auf der Empfängerseite von Anfragen. Ich kriege ungefähr neue Kontakt- und Follower-Anfragen. Das hängt ein bisschen ab, so von meinem Content. Immer 20, 30 per Woche und es geht mal hoch, so 30, 50, wenn ich gute Content hatte. Und ab und zu gibt's mal so ein 100 Wochen, 150 Wochen.
Sehr, sehr genial. Also das, was du da machst auf LinkedIn, liebe Leute da draußen, ihr könnt den Glück gerne mal auf LinkedIn folgen. Das ist schon richtig, richtig gut, zumindest für die Zielgruppe. Und nochmal, das Geheimnis ist halt, dass du eine klare und auch wirklich abgegrenzte Zielgruppe hast und dich da um ein ganz spezifisches Problem von denen kümmerst. Ja. Und das macht es halt für dich überhaupt möglich, so passgenau und so punktgenau und so laserscharf die Leute anzusprechen und mitzunehmen. Und dass du kein Outreach machst, ist natürlich auch eine Luxussituation, sage ich mal, dass du das nicht brauchst. Ich weiß aber, dass du es auch einfach nicht willst, dass du dich schon immer dagegen gesträubt hast, was ich dann auch wieder gut finde, wenn man einfach irgendwas einfach absolut nicht mag oder sich darin einfach absolut nicht sieht, dann macht es manchmal auch einfach keinen Sinn, sich da reinzuquälen und sich da zu verbiegen, weil es dann oft auch tatsächlich nicht so gut funktioniert. Was jetzt nicht bedeutet, dass das grundsätzlich schlecht ist, denn man kann das ja auch auf eine sehr angenehme Art und Weise machen. Also es spricht ja auch überhaupt gar nichts dagegen, auch proaktiv mit anderen Menschen, die einen interessieren, Kontakt aufzunehmen und einfach, ich glaube, immer, das ist das Wesentliche oder das ist eigentlich der Punkt, immer mit der Intention oder mit dem Hintergedanken oder Hintergrund, dass ich Mehrwert liefern will. Und wenn ich da Menschen finde, wo ich sage, Mensch, das, was die sagen, davon möchte ich mehr hören, weil das könnte auch wieder für meine Leser wichtig sein oder da möchte ich auch mal vielleicht was teilen oder so. Da, also immer, wenn ich diesen Mehrwert für meine Kunden im Hinterkopf habe, dann finde ich das total legitim und auch, wenn ich im Hinterkopf habe, dass ich helfen möchte. Jetzt Kontakte aufzubauen, weil man die ganze Zeit so unterschwellig denkt, das könnten potenzielle Kunden werden und ich möchte denen was verkaufen und so weiter. Ich glaube, das ist keine gute Haltung bei dem Thema.
Nee, es geht darüber, wie du sagst, das ist etwas, was ich gelernt habe in der Vergangenheit. Man braucht den Helfen-Kopf statt Verkaufen-Kopf.
Den Helfen-Kopf, genau. So ist das.
Und wenn man einen Verkaufskopf hat, funktioniert das nicht so. Dann wird man promotional, dann wird man, dann du kannst das eigentlich riechen, dass Leute eigentlich etwas verkaufen wollen. Und was dann oft passiert, ist, dass die Texte, die dann dorthin führen oder dorthin führen wollen, die bekommen eigentlich kein Engagement, weil die Leute, wieso soll ich reagieren oder liken? Nicht, dass das das Allerwichtigste ist, aber es hilft natürlich dann nach und nach einen Bereich zu entwickeln. Und wenn man promotional ist, was viele Leute machen, dann kriegt man dieses Bereich überhaupt nicht, ein bisschen, aber dann muss man echt da mit Outreach und alles mögliche. Und das hat, das ist nicht mein Ding. Mhm. Ich glaube nicht daran.
Mhm. Okay. das ist jetzt deine Einstellung dazu. Man kann auch eine andere Einstellung dazu haben. Also ich möchte das jetzt nicht grundsätzlich
Nee, ich kenne auch Leute, die
ablehnen.
erfolgreich sind mit
Ja,
Outreach,
absolut.
aber sehr content-orientiert.
Absolut. Content und unterstützend und Helfenkopf versus Verkaufenkopf. Und wenn man natürlich nicht die Ruhe und die Gelassenheit hat, wie du sie hattest, zu sagen, ja, ich baue mir das langsam auf und oder ich lasse mein Netzwerk langsam wachsen, indem ich die Leute einfach kommen lasse. Wenn man da ein bisschen schneller unterwegs sein will, dann muss man, glaube ich, schon proaktiver sein. Da muss man schon, dann reicht dieses reine Rausgeposte, was manchmal auch dann fast so ein bisschen aktionistisch wird, ne? Noch mehr und noch mehr, noch mehr, weil es muss jetzt endlich mal was passieren. Das reicht dann nicht aus. Dann musst du Kontakte selbst knüpfen und was auch dabei sehr, sehr hilft, ist, dass du bei anderen Leuten, die Content veröffentlichen, halt mitwirkst im Sinne von, dass du darauf reagierst, dass du ergänzt, dass du eine Meinung dazu sagst, dass du deinen Standpunkt entwickelst. Das hilft halt ungemein auch, sichtbar zu werden, weil du dann über Bande spielst im Prinzip. Also das heißt, die Reichweiten dieser anderen Personen nutzt ganz automatisch, weil deren Follower dann unter Umständen halt auch lesen, was du da gepostet hast. Das ist
Genau.
wirklich sehr wichtig. Aber auch das ist etwas, wo es wirklich schwierig ist, wo man auch erst reinfinden muss. Ich weiß, es ging mir selbst so. Am Anfang scrollst du da irgendwelche Leute durch und denkst dir, jetzt muss ich mir die angucken, die eine gute Reichweite haben und die genau in meiner Zielgruppe liegt, weil das ist natürlich am besten, ja, wenn ich dort sichtbar werde. Und dann schaust du dir die Beiträge an und verkrampfst dich regelrecht. Was könnte ich jetzt Schlaues darauf sagen? Weil einfach nur zu sagen, ja, bin ich auch der gleichen Meinung, das ist es nicht, das macht dich nicht besonders ja, attraktiv. Das heißt, du versuchst dann mit aller Gewalt irgendwas zu finden, was du da posten könntest. So funktioniert es auch nicht. Es ist mehr, ich weiß ja nicht, gar nicht so richtig. Das ist ein bisschen schade. Ich habe kein Rezept, außer dem Rezept, dass man es öfter machen sollte und damit Übung darin bekommt und das locker angehen sollte. Irgendwann merkst du, es passiert genau das, was im echten Leben auch passiert. Du triffst auf Leute, wo du merkst, hey, das ist irgendwie wieder cool, was der da schreibt. Und du kannst dann auch anfangen, weil du fängst an, die kennenzulernen tatsächlich. Du fängst auch an, in deiner eigenen Sprache und mit deinem eigenen Charme und auch mit deinem eigenen Humor mal was zu posten mit einem Smiley oder so. Und du merkst, hey, dann kriegt das nicht in falschen Hals. Der versteht mich richtig, weil eine entsprechende Gegenreaktion dann kommt. Und all das sind diese kleinen zwischenmenschlichen Feinheiten, die es dann ausmachen, wo dann dieses Schwungrad so allmählich in Gang kommt.
Ja, also ich nenne das immer auch eine Art Feedback-Kreislauf, wodurch ich ein besserer Berater, ein besserer Expert geworden bin, weil wenn ich mal Kommentare gebe oder Antworten bekomme oder Fragen bekomme, das ist wie für mich ein virtuelles oder virtuelle Konferenz, die ich da habe, täglich. Und dadurch bin ich eigentlich ja grundsätzlich auch bessere Berater geworden, weil ich immer wieder Leute habe, die Kommentare schreiben. Und übrigens, das ist auch etwas, was ich oft höre, dass Leute sich nicht trauen, ihre Erfahrungen zu teilen, weil sie denken, dann kriege ich einen Shitstorm über mich. Das hatte ich, also ich bin jeden Tag da unterwegs. Ich hatte einmal ein Kommentar von einem, der sagt, er fand dort, was ich geschrieben habe, arrogant. Das ist einmal, also sonst nie was. Immer ja normale Fragen, Kommentare und diese eine Kommentare, daraus habe ich auch etwas gelernt.
Genau, und vielleicht wieder drüber geschrieben, weil das Thema, das Shitstorm-Thema begegnet mir auch immer wieder und am Anfang war ich echt erstaunt. Ich hatte das zum Glück nie, hatte davor keine Angst. Warum weiß ich nicht, bin jetzt nicht so extrovertiert, dass mir es egal wäre, aber ich habe nicht damit gerechnet. Und das letzte Mal, ich habe neulich auch eine E-Mail dazu geschrieben an meinen Verteiler, das letzte Mal, als ich, dass ich von Shitstorm gehört hatte, das war tatsächlich irgendwann 2011, 2012. Und ich habe mal gegoogelt, 2011 war das tatsächlich, wurde das Wort Shitstorm zum Anglizismus des Jahres gewählt.
Okay.
Und das war um die Zeit rum, da war ich bei Doc Morris, wo ich mit diesem Thema kämpfte, weil nicht, weil wir einen Shitstorm hatten, also wir hatten öfter Shitstorms, weil wir waren ja der Feind der Apotheker, aber nicht aus dem Internet und nicht von Social Media. Ich wollte so gerne, und ich fand es damals so wichtig und an der Zeit, einen Facebook-Kanal, eine Facebook-Präsenz für Doc Morris zu gestalten, und habe da auch noch wirklich einen ganz professionellen und bekannten Berater hinzugefügt, und dann haben wir ein Konzept gemacht und mit allen möglichen Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Wir haben das einfach nicht durchgekriegt, weil die Angst vor dem Shitstorm war so immens.
Ja.
Und seitdem hatte ich eigentlich dieses Wort, diesen Begriff gar nicht mehr gehört. Also ich habe irgendwie das ausgestorben, ja. Bis ich dann eben angefangen habe, mit Kunden zu arbeiten, die das erste Mal auf Social Media sich bewegen, die dann schon häufig dieses Wort auch tatsächlich bringen und sagen, oh Gott, wenn ich dann einen Shitstorm kriege. Meine Antwort ist dann meistens, wenn du einen Shitstorm kriegst, dann finde ich das richtig cool. Erstmal muss dich jemand überhaupt wahrnehmen und überhaupt sehen, bevor die Möglichkeit existiert, dass da ein Shitstorm auf dich zukommt. Also
ja.
Es ist alles relativ und man hat immer eine Möglichkeit, und das ist natürlich als Solo-Player viel, viel einfacher zu handeln, als eine große Firma das kann, ist da immer die Möglichkeit, adäquat darauf zu reagieren und das hinzufangen. Ja, das ist eigentlich dramatisch. Ja. Okay. Hast du noch sonst etwas, was du loswerden willst? Weil wir sind schon wieder fast eine Dreiviertelstunde. Wir haben gesagt, wir machen es eine halbe Stunde. Jetzt haben wir schon wieder fast eine Dreiviertelstunde geredet. Aber ich glaube, ich finde zumindest, es war interessant. Hast du noch irgendwas, was du dem hinzufügen möchtest, was ich jetzt irgendwie bei meinen Fragen nicht berücksichtigt habe?
Ja, du fragst oft so am Ende, was ist dein Geheimnis, Luc?
Also, was ist dein Geheimnis, Luc?
Ja, also Geheimnis ist, dass ich es nicht als extra sehe, aber es ist meine Arbeit, es ist eine Priorität.
Ja.
Und in diese Konsistenz, die ich dadurch bekomme, sagt man das so, Konsistenz? Mhm. Also ich bin eigentlich sehr betraubar, was meine Sichtbarkeit betrifft. Ich bin immer irgendwie da. Aber was Leute mir erzählen, ist, dass die Wiedererkennbarkeit sehr hoch ist. Also ich, wie schon gesagt, ich schreibe eigentlich kein Content, so sehe ich das. Das sind meine Erfahrungen, die ich teile. Ich schreibe über Verbesserungsmöglichkeiten, die ich sehe. Und ich mache das aber leicht provozierend. Ich versuche so, ja, ein Wake-up-Call zu geben, Leute zu inspirieren, Sachen anders zu machen. Und das gibt diese Wiedererkennbarkeit. Und Leute sagen oft, ich mag deinen Schreibstil irgendwie, also sogar mit leicht provozieren bekomme ich keinen Shitstorm übrigens. Und ich glaube, das Geheimnis ist diese konsistente Wiedererkennbarkeit von Teilen von Erfahrungen. So meine Reise eigentlich unterwegs bei den Beratungsunternehmen.
Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Sehr schönes Schlusswort auch. Und ich habe jetzt noch was für euch. Ich mache nämlich demnächst, wenn du jetzt diesen Podcast oder dieses Video ganz aktuell konsumierst, gibt es bei mir demnächst eine LinkedIn-Mastery, wo wir diese ganzen Erkenntnisse und noch viel, viel, viel mehr nicht nur besprechen, sondern wirklich auch umsetzen, direkt live umsetzen. Also wenn du sagst, Mensch, ja, dieses LinkedIn-Ding da, das müsste ich eigentlich längst schon mal angehen, müsste mich verbessern oder überhaupt erst mal aktiv werden, dann ist das vielleicht etwas für dich. Und ich setze dir den Anmelde-Link einfach in die Shownotes. Die Seite, wo du dir das alles durchlesen kannst, heißt sabinevorteiler.com/LinkedIn-Mastery. Aber wie gesagt, findest du in den Shownotes. Dann bleibt mir nichts weiter übrig, als mich zu verabschieden, nochmal Danke zu sagen, Lück. Das war ein super interessantes Gespräch.
Gerne.
Und danke auch an euch da draußen, die ihr uns zugehört habt. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, mach's gut, Lück.
Tschüss.